alle, die in Organisationen sind und die Organisation unter Stress kommt, rechnet damit, dass ihr Mission Impossible Aufträge kriegt. Rechnet einfach erstmal damit. Und das ist nicht aufgrund der schlechten Laune des Chefs, sondern aufgrund der Organisationsdynamik, die Ziele ja aufrechterhalten muss, führt aber eben bei den Mitarbeitern zu Mission Impossibles. Jetzt sind nicht alle Tom Cruise und können auf dem Doppeldecker über lange Minuten irgendwie sich an dünnen Stahlseilen ohne Handschuhe festhalten, ja, und fühlen sich dementsprechend überfordert.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir haben heute einen Ehrengast da, der schon zum vierten Mal da ist. Und wenn ich richtig Buch geführt habe, dann ist er, glaube ich, damit der meist eingeladene Gast bei Good Work. Und ich glaube, ihr freut euch alle, weil er wird immer wieder hergewünscht von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Klaus Eidenschink. Und Klaus Eidenschink, ich glaube, ich muss ihn den meisten von euch nicht vorstellen, der guten Form halber tue ich es doch. Klaus Eidenschink ist Theologe, hat auch Psychologie studiert. Wir versuchen das hier mal ganz, ganz sauber nachzuziehen. Klaus, du hörst bitte aufmerksam zu und was ergänzen müssen. Er ist Organisationsberater, Coaching-Ausbilder und auch im Deutschen Bundesverband für Coaching als Senior Coach organisiert. Und er leitet das Hephaistos-Institut, also ein Zentrum für Coaching-Ausbildung in München. Und ich glaube, wenn es gerade um das Thema geht, Psychodynamiken, auch Konflikte, fällt sein Name sehr, sehr schnell in Deutschland. Da wir uns hier bei Good Work mit Arbeitskultur beschäftigen, ist er natürlich Mann der Stunde. Und mit ihm werden wir heute mal untersuchen, was passiert eigentlich mit Unternehmen, wenn sie unter Druck geraten? Frage aus Gründen. Jetzt sage ich aber erstmal Tür auf. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Schön, dass du wieder bei Good Work bist.
Ja, danke für diese ehrenvolle Einführung.
Ja, Ehre, wem Ehre gebührt, lieber Klaus. Und du weißt, egal wie oft du herkommst, das ist nun mal das Standardprozedere, fast wie beim Zahnarzt. Wie bist du in den Tag gestartet? Heute am Montag haben wir, genau.
Ausgeschlafen.
Ausgeschlafen, das ist sehr schön. Ist das erwähnenswert?
Ich bin jetzt so von Haus aus nicht sozusagen der Schläfer, so wie die Merkel, der sich irgendwo hinlegt und zu jeder Tages- und Nachtzeit dann in den Tiefschlaf sinkt.
Nee. Also braucht's ein bisschen, aber durchschlafen klappt gut.
Ja. Ja,
das ist nicht so meine Stärke, muss ich sagen. Aber das heißt, du bist wach, ich bin wach und dann können wir gleich starten in unser Thema. Ich habe es ja schon ein bisschen angerissen. Wir reden ja ganz viel darüber, über die Krisenhaftigkeit unserer Zeit, was das mit Unternehmen auch zu tun hat, von Multikrisen, von Stapelkrisen, von wie auch immer gearteten Krisenhaftigkeit. Und natürlich, das ist ja naheliegend, macht das etwas mit Organisationen. Wir schauen drauf, wie Führung darauf reagieren könnte. Und du bringst diesen Begriff Psychodynamiken nochmal rein. Und vielleicht, auch wenn es überflüssig klingt, Klaus, magst du mit uns erstmal für uns rahmen, was du unter Psychodynamiken ganz klar verstehst oder was wir darunter zu verstehen haben?
Also Psychodynamik heißt ja einfach Bewegungen der Seele. Ja, wörtlich übersetzt, so wie Organisationsdynamik einfach heißt, die Bewegungen des Prozesses des Organisierens. Und es gibt ja gewissermaßen in unserer Zunft so eine Tendenz, weil eben im realen Leben so viele Dynamiken, Konfliktdynamiken, Teamdynamiken, Gruppendynamiken, Psychodynamiken, Paardynamiken, Beziehungsdynamiken, Organisationsdynamiken, Gesellschaftsdynamiken, Funktionssystemdynamiken und so weiter ineinander greifen, kann man ja schon schnell den Überblick verlieren. Und es ist auch nicht so eben einfach, sich in all diesen Dynamiken irgendwie mit Kompetenz zu versehen, so dass immer eine bestimmte Gefahr zu Reduktionismus entsteht, also sprich man alles mit einer Dynamik erklären möchte, also dann eben nur mit den Strukturen der Organisation oder nur Führungskräfteentwicklung, wo man versucht an der Psyche der Menschen dann irgendwie was zu verbessern. Oder man macht Teamentwicklungen und so weiter und so fort. Also Und im realen Leben greift das halt alles ineinander. Und darum beschäftige ich mich so gut ich kann, seitdem ich in diesem Beruf bin. Ich bin ja als Psychotherapeut gewissermaßen in die Management-Training gekommen und dann in die Organisations- und Teamentwicklung und habe halt festgestellt, die Recheneinheit Person ist zu klein oder falsch, wenn man Organisationen verstehen will. Und umgekehrt ist es allerdings so, man kann Organisationen nicht nur als in der Organisationsdynamik verstehen, weil sie dazu viel zu sehr auf Mitarbeiter angewiesen sind noch. Ja, wenn man alles mit KI vielleicht läuft, dann schaut es anders aus. Aber solange Organisationen sich mit dem Organisieren und mit dem Kommunizieren einfach schwer tun ohne Menschen, fließen in die Kommunikationsmuster, die die Organisationsdynamik prägen, eben auch immer die Verarbeitungsmechanismen der Mitarbeiter ein. Ja, und eine der Haupteinflussfaktoren für, jetzt sage ich es mal, ungünstige Verarbeitungsmuster von Menschen sind Ängste. Das ist jetzt banal, da muss man gar nicht Psychologie studiert haben. Ja? Je mehr Ängste stimuliert werden, desto ungünstiger verhalten sich in der Regel die Menschen.
Jetzt hast du schon mal also ganz, ganz viele Punkte, wo ich schon eingreifen oder einhaken könnte. Ja. Also ich würde mal einen Begriff einbringen, den du ja bestimmt auch häufiger im Mund führst. Das ist ja wie eine Art Landkarte, die man erstmal zeichnen könnte an verschiedenen Dynamiken. Es ist eben nicht die eine Dynamik. Das hast du, glaube ich, eingangs schon mal ganz, ganz einleuchtend auch hergeleitet, sondern es sind verschiedene Dynamiken, die wie in einem Mobile ineinander greifen. Also das heißt, wenn ich an das eine antitsche, kommen auch die anderen Dinge in Bewegung. Und von daher würde ich sagen, vielleicht gelingt es uns ja, so eine kleine Landkarte mal zu machen oder zu erstellen, mal zu schauen. Und trotzdem hier nochmal, wenn du dann das Wort Psychodynamiken von oder in Organisationen sprichst, welche dieser verschiedenen mannigfaltigen, die du jetzt aufgeführt hast, würde denn dich zuerst anspringen? Nicht, weil sie die wichtigste oder alles erklärende ist, aber gibt es vielleicht eine, wo du sagst, das ist vielleicht etwas, wo ich zuerst hinschaue?
Ja, so kann man es eigentlich, das ist eine gute Frage, aber so ist sie für mich jedenfalls nicht antwortfähig.
Dann sortiere sie die bitte so.
Ich sage vielleicht erstmal einen Satz dazu, was überhaupt, also Organisationen können genauso unter Stress kommen wie Menschen. Ja, also nehme ich mal dieses Wort. Ne? Und in dem Moment, wo ein System unter Stress ist, greift es in der Regel auf andere Muster zurück, als wenn es nicht im Stress ist. Also auch das ist jetzt erstmal so kein gedankliches Hexenwerk. Und der Stress infiziert sich wechselseitig. Wenn du unter Stress bist, ist es wahrscheinlich so, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du mit deinem Mann einen anderen Abend verbringst, als wenn du ganz entspannt und gelassen bist und so weiter und so
ich
fort.
Ich sehe schon, also, du kennst uns.
Genau. Die Beziehung wird gewissermaßen infiziert von deiner Psychodynamik. Ja? Mhm. Und dann wird erst die Beziehung infiziert und über die Beziehung kriegt dann dein Mann schlechte Laune, also wird in seiner Psychodynamik sich verändert. So, also um es jetzt mal im ganz Kleinen zu halten.
Das Abziehbild, ja.
Ja, jetzt stell dir einen Kindergeburtstag vor und du hast 12 Kinder und nur 11 Kuchenstücke oder 11 Wiener Würstchen. Ja, dann ist das Fest sofort ein anderes. Also die Kinder sind die gleichen und trotzdem ändert sich sowohl die Gruppendynamik an diesem Nachmittag als auch die greift die Psychodynamik der Kinder. Wenn jetzt da lauter Kinder sind, die gelernt haben zu verzichten, dann schaut es anders aus, als wenn da Kinder sind, die gelernt haben, wenn es knapp wird mit dem Essen, kriegen sie immer am wenigsten. Oder man muss schnell sein, damit man noch rechtzeitig an den Futtertopf kommt. Also jeder Mensch bringt Grundmuster, Grunderfahrungen mit, auf die er zurückgreift, wenn irgendwelche Ressourcen knapp sind. Und Krise hat immer auch was damit zu tun, dass Ressourcen knapp werden. Ja, also es gibt, Porsche jetzt, machen noch 2% Gewinn. So, das ist anders, da als wenn die bei 12% sind. Und was dann an Fortbildungen genehmigt wird und was an Boni bezahlt wird und so weiter und so fort. Und darüber wird interessanterweise nicht so viel publiziert oder nachgedacht. So kamen wir ja jetzt auf den Fokus heute. Was passiert, wenn einfach eine Ressourcenknappheit in Organisationen zunimmt? Womit muss man dann rechnen? Also beim Kindergeburtstag kann man das sagen und in Organisationen kann man es auch sagen. Mhm. Und jetzt zurück zu deiner Frage, die ich so nicht gleich so beantworten wollte. Es dominieren im Prinzip psychodynamisch unter Stress in der Regel zwei primäre Emotionen, die dann sekundär und tertiär irgendwie bearbeitet und überlagert werden. Und die beiden sind Angst und Ohnmacht.
Okay. Ja.
Und das können wir jetzt mal so locker erstmal durchgehen, wie sich das sekundär zeigt, weil in der Regel, also das Budget wird gekürzt im Meeting und dann sagen nicht die anwesenden Bereichs- oder Abteilungsleiterinnen, oh, da kriege ich aber Angst, mit der Botschaft von meine Mannschaft zu treten oder Frauschaft. Oder da fühle ich mich jetzt ohnmächtig, weil wie soll ich meine Ziele noch erreichen, wenn mir der halbe Headcount zusammengestrichen wird oder irgendwie so. Sondern es kommen psychodynamisch Sekundärbearbeitungsmaßnahmen ins Spiel. Mhm. Und darüber, glaube ich, könnte ich, da gibt's Erwartbares.
Erwartbares, ja. Da gehen wir doch mal hin. Den zweiten Blick, den lieben wir hier bei Good Work, das weißt du. Und dich wird nicht überraschen, dass für mich so dahinter der Frage, die ich dir gestellt habe, ja auch die Frage steht, nämlich ist es Psychodynamiken in oder von Organisationen? Und du hast es wunderbar beantwortet. Das ist eigentlich beides. Ja, wir leben beides.
Nein,
habe ich falsch gehört?
Nein, Organisationen haben, wie der Name schon sagt, einfach grundsätzlich nur eine Organisationsdynamik.
Dynamik, keine und Psychodynamik.
Eine Psychodynamik haben Menschen, die eine Psyche, eine Seele besitzen.
Genau, also aber Dynamiken
wirken zusammen, interferieren, sind, also systemtheoretisch sagt man, sind fest aneinander gekoppelt. Und darum kann die eine Bewegung ist gleich Dynamik nicht stattfinden, ohne gewissermaßen auf der anderen Seite auch eine Bewegung zu stimulieren. Also so hängt das zusammen. Ich bin überhaupt kein Fan davon, psychische Modelle auf Organisationen zu übertragen, weil Organisationen eben nicht fühlen können.
Die haben keine Seele. Ja, also wir haben
auch keine Emotionen.
Genau, ganz präzise haben wir Organisationsdynamiken, die auf Psychodynamiken treffen. Das wäre vielleicht das ganz Korrekte. Und ich glaube, das haben wir jetzt schon mal ganz gut aufgeräumt.
Und wenn eine Organisation einen Ressourcenmangel hat, also einfach der Gewinn weniger wird, belassen wir es da mal, einfach der Einfachheit halber, dann heißt es ja, dass die Ziele oder die Notwendigkeiten für Investitionen, für Ausschüttungen, für die Pflege des Aktienkurses und so weiter, für die Personalrekrutierung und damit das Lohnniveau oder Gehaltsniveau anders werden. Nein, das tut es überhaupt nicht, sondern mit weniger Mittel das gleiche Ziel. Da kann man erwarten, dass gewissermaßen systematisch die Zahl der Unmöglichkeiten wächst.
Also es ist ein ceteris paribus. Ja? Alles bleibt gleich, bis
lieber,
auf eins.
Lieber Mitarbeiter, lieber Abteilungsleiter, lieber Reisleiter, füll mir 2 Liter Wasser in den Maskrug. Ja, jetzt haben wir Oktoberfest, da kann man das gut beobachten, weil egal wie sehr sich da der Schankkellner Mühe gibt, es wird immer Pfützchen geben. 2 Liter, ein Maskrug, es gibt immer Pfützchen.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich habe eine kleine Schwäche. Also, ihr wisst schon, mindestens eine. Und es ist außer Good Work vor allen Dingen das Thema Weiterbildung. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl. Es kann immer noch etwas sein, was wir lernen können, worin wir uns weiterentwickeln wollen, perfektionieren wollen vielleicht. Und hätte ich in dem Bereich nicht schon wirklich eine ganze Menge unternommen, ich wäre sofort am Start. Also, hört euch mal an, was ich euch heute zu erzählen habe. Es geht nämlich um die Fortbildung Organisation gestalten, führen und beraten bei Become Better. Und hinter Become Better steht Christina Grubendorfer. Und sie allein wäre für mich schon ein Grund, ganz schnell nach Berlin zu rennen, und ab Februar 26 in die vierte Saison einzusteigen, wenn sie diese Fortbildung anbieten. Also es geht darum zu verstehen, wie ticken Organisationen, wie sind sie konstruiert, was hält sie in Bewegung, was passiert in Veränderungsprozessen und wie können wir sie bestmöglich gestalten. Das macht sie zusammen mit Kollegen, mit Christina Ackermann und Florian Zapp, aber sie hat auch noch andere spannende Impulsgeber mit am Start, unter anderem Ruth Seliger, Thomas Bachmann, um nur ein paar zu nennen. Der Clou am Ende: erhältst du ein Zertifikat in systemischer Organisationsgestaltung und Führung und du nimmst garantiert neue Perspektiven auf für Arbeit, Führung und Organisation. Jetzt kommt noch ein besonderes Schmankerl. Für alle Good Work Hörerinnen und Hörer gibt es eine exklusiv 1:1 Sparring Session mit Christina Grubendorfer im Wert von 500 Euro. Also solltest du dich dort anmelden unter akademie@become-better.org mit dem Stichwort Good Work nicht vergessen, bekommst du diese exklusive Sparring Session gratis on top. Wäre ich du, ich würde mich anmelden. Schau schnell nach in den Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Gehen wir mal rein in die Pfütze, lieber Klaus. Also fangen wir mal mit den beiden Primärdynamiken, die wir beobachten können, die aber ebenso nicht vielleicht gespielt werden, sondern du sprichst ja von Sekundäreffekten. Fangen wir mal mit der Angst an. Wie äußert sich denn diese Angst dann? Also du hast
ja, genau. Also bleiben wir bei, ich würde gerade das mit den Unmöglichkeiten, also ich würde mich erstmal an den Symptomen orientieren. Ich glaube, dann ist es für die Zuhörer leichter. Und wenn ich heute 2 Liter Wasser in den Maskrug füllen muss, ja, dann fühle ich mich entweder ohnmächtig oder ängstlich. Ja, so ängstlich, weil ich es nicht zugeben will, gewissermaßen, dass es schiefgegangen ist oder schiefgehen wird. Ja, ohnmächtig, weil egal wie sehr ich mich anstrenge, das nicht funktionieren wird. Also greifen sekundäre Angst- und Ohnmachtskaschierungsaktivitäten, indem man halt leugnet, indem man so tut, als ob es doch ginge, indem man den Druck nach unten weitergibt und so weiter und so fort. Aber erstmal geht es mir darum, darauf hinzuweisen, alle, die in Organisationen sind und die Organisation unter Stress kommt, rechnet damit, dass ihr Mission Impossible Aufträge kriegt. Rechnet einfach erstmal damit und wundert euch nicht. Und das ist nicht aufgrund der schlechten Laune des Chefs, sondern aufgrund der Organisationsdynamik, die die Ziele ja aufrechterhalten muss, führt aber eben bei den Mitarbeitern zu Mission Impossibles. Jetzt sind nicht alle Tom Cruise und können auf dem Doppeldecker über lange Minuten irgendwie sich an dünnen Stahlseilen ohne Handschuhe festhalten, ja, und fühlen sich dementsprechend überfordert. Das hat eine wichtige Folge, gewissermaßen, dass man erwarten kann, dass sich die Zahl der Enttäuschungen, die sich Menschen untereinander in der Organisation bereiten, extrem zunehmen wird. Ja, und nachdem viele Menschen aufgrund ihrer seelischen Muster Schwierigkeiten haben, andere zu enttäuschen, nimmt auch die Zahl der Täuschungen zu. Ja, also man sagt nicht, nee, das wird nichts, ich bin nicht so schnell, es wird nicht so qualitativ so gut, es kostet mehr und so weiter, sondern man versucht dem anderen in Sicherheit zu wiegen und sagt, ja, wird schon, und arbeitet mit Zeitgewinn oder Informationsrückhalt oder dergleichen. Aber die Zahl der Enttäuschungen wird zunehmen. Wenn ich das weiß als Mitarbeiter, tue ich mich schon mal leichter.
Da würde ich gerne mal bleiben. Du hast ja gesagt, die Menschen in Organisationen werden viel dafür tun, ihre Angst zu kaschieren, zu verstecken. Ja. Das heißt also, wenn es zu mehr Enttäuschung kommt, ist es vor allen Dingen eine Angst? Haben die Menschen mehr Angst, die Angst zu zeigen? Oder ist es mehr Angst davor, andere zu enttäuschen? Was wiegt da stärker?
Ja, wahrscheinlich beides. Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, Jule. Das ist
hängt zusammen.
Das hängt ja eng zusammen. Also wie gesagt, dadurch, dass Angst wie Ohnmacht günstige Primärreaktionen auf Stress sind, aber es in Organisationen nicht beliebt ist, gewissermaßen diese Emotionen in die Kommunikation einzubringen, muss man wissen, was sind die Ersatzsymptome. Ja, weil dann tue ich mich leichter zu sagen, okay, also du wolltest mich jetzt nicht hintergehen, also bei Täuschungen, sondern du hast einfach Angst gehabt, mir das zu sagen. Ja, das ist ja ein Unterschied, wenn ich als Vorgesetzter zum Beispiel mich so formuliere.
Ja, setzt natürlich viel Reflexion voraus. Gibt es noch weitere Sekundäreffekte,
also die wir beobachten? Etwas, was exponentiell zunimmt, ist Rechthaberei. Ja, also es gibt immer einen am dem Kindergeburtstag, der sagt, ich habe den Kuchen verdient. Ja, also ich weiß, wie man es jetzt so teilt und so weiter und so fort. Also je unmöglicher die Situation ist, desto mehr tauchen die Menschen auf, die Unmöglichkeiten über Rechthaberei bearbeiten.
Wieso denke ich jetzt auch gerade an Politik?
Ja, warum denkst du jetzt an Politik? Das ist genau der Punkt. Das sind lauter Mission Impossibles. Ja. Ja, saniere mal das Rentensystem, ohne dass es was kostet. Oder dass du anderen was wegnimmst. Und diese Rechthaberei wird halt dummerweise auch wieder belohnt, weil wenn einer sich da sehr aufbrezelt mit seiner Meinung, dann beruhigt es natürlich Ängste bei anderen wiederum. Ja, und nachdem es einen hohen Angstberuhigungsbedarf gibt, wird Rechthaberei ebenso gern genommen, wie das ist gewissermaßen jetzt mehr auf der Handlungsebene statt auf der kommunikativen Ebene, Aktionismus. Also Hauptsache, es wird irgendwas getan. Ob das sinnvoll ist, spielt überhaupt keine Rolle, weil wenn ich was tue, dann beruhigt es mein Ohnmachtsgefühl und meine Ängste.
Das gaukelt mir Souveränität vor, ja, oder eine gewisse Stabilität vielleicht auch.
Ja. Also jedenfalls muss man damit rechnen, dass plötzlich überall gewissermaßen die Bälle hochfliegen, ohne, sag ich mal, Sinn und Verstand. Und der Sinn und Verstand leidet bei Stress in Organisationen auch deshalb, weil die Sachlagen in Organisationen immer komplex sind und der einfache, dumme Ausweg Trivialisierungen sind. Also die Menschen, die dann rechthaberisch herkommen und sagen, ja, wenn wir nur A, B, C, D machen, dann ist, oder machen würden, dann ist alles gut. Aber diese Trivialisierungen sind halt immer ungünstige und dysfunktionale Formen von Komplexitätsreduktion. Und dann entstehen im Meeting haufenweise die Situationen, dass die Trivialisierung des einen den anderen gewissermaßen nur zum Augenrollen und in die Fassungslosigkeit treibt und vice versa. Also, aber auch das kann man dechiffrieren. Also es ist gar nicht so sehr das Reflektieren, was in Krisensituationen nötig ist, sondern einfach erstmal eine Dechiffriermaschine zu haben.
Das Erkennen.
Dass die Verhaltensweisen, die man, unter denen man leidet und die zunehmen, einfach Folgen, Symptome von Stress. Verarbeitung auf der psychodynamischen Ebene sind. Man kann es auch nicht nur sachlich tun, also trivialisieren, man kann es auch sozial machen, dann gibt es also Klickenbildung. Warst du schon mal in einer Organisation, wo die Klickenbildung sofort zugenommen hat?
Natürlich. Ja. Ja. Das ist richtig strikte Lager. Ja? Also nicht alles, dass sie da noch ein Fähnchen vor sich hertragen.
Damit benennst du schon ein weiteres Symptom, mit dem man rechnen muss, die Feindbilder werden zunehmen. Und liebevoll gepflegt. Also auch da kann man an Politik im Moment denken.
Ja, das absolut. Das sind
erwartbare Phänomene. Und mir ist es deshalb so wichtig, das mal aufzulisten oder das zu benennen, weil man tut sich und den Kollegen in Organisationen oder von mir aus auch den Politikern keinen Gefallen, wenn man das dann interpretiert als persönliche Unfähigkeit. Sondern die Menschen werden von Stress auf einer kommunikativ-sozialen Ebene erfasst und greifen einfach auf die Muster zurück, die sie da erlebt haben, beziehungsweise halt die sie zur Verfügung haben.
Gibt es noch was? Ich schreibe mental hier quasi schön mit und bringe es dann nochmal zusammen in Bild.
Ja, je mehr Stress in der Organisation, es sind vielleicht noch 2, 3, je mehr organisationaler Stress ist, desto höher wird die Widerspruchsdichte. Also das Richtige ist immer auch falsch und das Falsche ist immer auch richtig und 2 Richtigkeiten sind nicht miteinander vereinbar.
Nimmt die nicht irgendwann auch wieder ab vor lauter Angst? Also es könnte ja auch den Effekt haben, dass man sich eben nicht mehr...
Ja, dann sind wir beim Thema Trivialisierungen und Rechthaberei. Also man kann natürlich die Widerspruchsdichte sofort reduzieren, indem man der One and Only und the Best Solution ausgibt. Ja? So. Das geht aber auch nur, wenn mit einem Phänomen, das ist vielleicht mit das Wichtigste, auf das man zu achten hat, nämlich, dass der Realitätsverlust anfängt zu grassieren. Ja, also, dass man, weil es eh schon so stressig ist, will man nicht zur Kenntnis nehmen, dass man zu dem übersäuerten Muskel, den man schon gerade hat, beim Marathonlauf ist jetzt auch plötzlich noch bergauf geht oder wie auch immer. Also, ich weiß nicht, ob das Bild jetzt gerade so treffend war, aber.
Ich glaube, wir können es uns vorstellen, auf jeden Fall.
Man kann sich vorstellen. Also, es kommt zum Schnupfen halt die Halsentzündung, ja, und zur Pest, die Cholera. Und dann droht man das zu leugnen. Also Realitätsverlust merkt man aber besonders beim anderen, nicht bei sich selber.
Das ist eine ganz blöde Eigenart von dieser Dynamik. Ja. Weil ich bin ja erstens normal und zweitens auf dem Boden der Tatsachen.
Genau, und die anderen merken nicht, dass sie vollkommen falsch gestrickt sind. Ja, das führt dann, und dann sind wir, glaube ich, vielleicht erstmal durch, oder wir können uns mal überlegen dann, was wir damit anstellen oder sowas. Und es führt halt dann sukzessive zu einem Gefühl von Vereinzelung. Ja, also wenn ich nicht das Glück habe oder das Pech, in einer eingeschworenen Clique, die alle anderen abwertet, zu landen, fühle ich mich allein und allein gelassen und lasse andere allein. Also nach dem Motto, rette sich, wer kann. Mhm. Ja, also das ist jetzt alles, es sind vertraute Phänomene. Mhm. Es ist mir nur wichtig, gewissermaßen, wenn man es im Pulk, also in der Gesamtheit, du hast es jetzt ja schön gesagt, das ist wunderbar, das liebe ich sowas, ja, wenn du sagst, du hast so gedanklich Buch geführt oder eine Liste angelegt oder sowas, weil genau die Liste muss man kennen. Sonst geht man nämlich in gestresste Organisationen mit der falschen Erwartung.
Nämlich mit welcher?
Ja, mit der Erwartung, dass alle zusammenhalten, dass man Ängste aussprechen kann, ohne dafür bestraft zu werden oder blöd angeschmacht zu werden, dass man sagen kann, das geht nicht, also das ist eine Mission Impossible, ohne dass an der eigenen Kompetenz gezweifelt wird und so weiter und so fort. Ja. Also es ist unwahrscheinlich, dass die Organisation so ist, wie man sie haben möchte und dass man selber entspannt mit der Situation umgeht.
Das können wir, glaube ich, hier schon mal ausschließen.
Ja, ja, also
jetzt habe ich noch was.
Eigentlich glatt ein Plädoyer für Normalisierung von Widrigkeiten.
Ja. Sehr schön, das Plädoyer für Widrigkeiten. Und jetzt bist du ja richtig gemein. Also ich sag mal so, dieses Thema Vereinzelung wird ja oft diskutiert aktuell. Und da gibt's ja auch ganz schnell einen Schuldigen, nämlich das Homeoffice. Ja, also das Homeoffice, das ist ja das Übel. Daher kommt es ja, dass die Menschen sich weniger verbunden fühlen, dass sie sich vereinzelt fühlen, dass zu wenig Austausch ist. Du hättest dann, glaube ich, ein Fragezeichen, oder? Also das ist ja sehr gut hergeleitet.
Was primär mit dem Homeoffice zu tun hat, ob das Homeoffice dazu beiträgt, gewissermaßen,
das ist was anderes.
Vereinzelt zu fühlen oder die notwendige Kommunikationsdichte nicht mehr zu suchen oder zu wenig Stimuli zu haben, wo man sich einfach in der Tiefgarage begegnet oder im Aufzug oder einfach am Parkplatz so und zu sagen, du Jule, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich gerade? Wir sind da gestern beim Meeting aneinander geraten. Also eigentlich stelle ich mir vor, dass du genauso in Panik bist, deine Ziele zu verfehlen wie ich oder irgendwie sowas. Also man kommt ja über solche Zufälligkeiten an der Kaffeemaschine oder sowas häufig ins Gespräch. Und solche Gelegenheiten nehmen natürlich im Homeoffice, soweit ich das beurteilen kann, ab. Und dann hat es einen verstärkenden Effekt. Aber das ursächlich dafür zu nehmen, das halte ich einfach für zu kurz gesprungen.
Absolut. Deswegen habe ich es hier nochmal aufgebaut oder reingebracht. Also ich habe mitgeschrieben, gedanklich mitgeschrieben. Wir hatten die Täuschung, wir hatten die Rechthaberei, wir hatten sowas wie Lagerbildung und Feindbilder, die Widerspruchsdichte und dann schließlich der Realitätsverlust. Vermutlich gibt es sogar noch die ein oder andere weitere Komponente, aber ich glaube, damit können wir ganz gut mal arbeiten. Jetzt ist es ja so.
Ja, warte, eins vielleicht noch, weil du es jetzt noch schön nochmal aufgezählt hast, was auch zunimmt, ja, ist im Sinn von, also psychologisch sagt man eine Regression, ja. Also was tun denn die Kinder, also wenn sie Kinder sind, ja, und es sind nur 11 Stück Kuchen da bei 12 Kindern, die schauen erwartungsvoll zu dem Papa oder der Mama in der Erwartung, im Kühlschrank verbirgt sich das fehlende Stück Kuchen. Ja. Und diese Erwartung, dass dies oben richten, also dass man durch irgendwelche Götter, die gut bezahlt werden, gerettet wird.
Die gut bezahlten Götter.
Die nimmt auch. Exponentiell zu. Das kann man jetzt, wenn ich jetzt die Presseartikel gelesen habe zur Nachfolge vom Lutz bei der Deutschen Bahn durch die Frau. Das ist der Wahnsinn, was dort gewissermaßen so, als ob da jetzt die Allmacht käme und jemand die schon bewiesen hat und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir mal beide davon aus, dass das wirklich eine gute Wahl und eine hochkompetente Frau ist. Aber retten.
Zaubern kann sie nicht.
Aber die Erwartung, ich habe ja in irgendeinem anderen Gespräch zwischen uns schon mal gesagt, es ist ja nie die Welt, die uns unglücklich macht, sondern immer die Erwartungen, die wir an die Welt haben. Darum ist mir so wichtig, Aufklärung zu betreiben, welche Erwartungen sinnvoll sind. Hm. Ja, weil wenn es jetzt regnet heute und ich gehe mit der Erwartung raus, dass ich genauso trocken bleibe wie gestern beim strahlenden Sonnenschein, dann macht mich die Erwartung unglücklich und nicht der Regen.
Genau. Und wir machen es nochmal hier wirklich Schritt für Schritt, wie Sendung mit der Maus. Die Organisation gerät unter Stress, unter Druck. Wir alle brauchen nicht viel Fantasie, was damit zu verstehen ist, darunter zu verstehen ist. Du hast es auch skizziert. Es gibt zwei große Leitdynamiken, die dann eintreten. Das eine ist Angst, das andere ist Ohnmacht. Und die kaschieren sich, die verstecken sich. Eben hinter jenen Effekten, die gerade wir gesehen haben. Also von daher kann man eigentlich ja nicht unbedingt, wenn ich jetzt mal ganz kleinkariert bin, sagen, das Problem ist der Stress an sich, sondern dass wir eben mit Angst und Ohnmacht möglicherweise nicht adäquat umgehen.
Richtig, es geht um den kompetenten Umgang mit Stress. Und das ist halt in unseren Organisationen nicht so leicht, weil also wir alle gewöhnt sind, in einer Verwöhnkultur zu leben. Ja, also wir waren gewöhnt ohne große Schwierigkeiten. Also jetzt, ich bin 59 geboren, also das ist ja ein Verwöhn Biografie sondergleichen. Ich habe keinen Krieg erlebt, keine Massenarbeitslosigkeit, keinen Hunger, keine Flucht, keine Vertreibung, nichts von all dem. Ja, und das ist aber eher der Ausnahmefall und nicht der Regelfall, wenn man jetzt in die Geschichte guckt. Drum ist die Fähigkeit, mit Krisen, mit Konflikten, mit Stress gut umzugehen, die nimmt zu. Also der Bedarf, diese Fähigkeit auszubilden. Ja.
Da mach mal bitte, wir machen mal beide Wechselseite Knoten ins Taschentuch, sage ich immer, da kommen wir gleich nochmal, wie steht's denn gerade aktuell? Ich stelle mir jetzt gerade mal so, weil wir sind ja gern hier auch mal ein bisschen metaphorisch unterwegs, so ein Smoothie vor, ja, so ein Frühstückssaft. Und da kommen diese ganzen Dinge rein, weil es wird ja nie so sauber zu deklinieren sein. Ah, ich sehe dort ein bisschen Täuschung, ich sehe ein bisschen Rechthaberei. Die werden auch nie singulär vermutlich auftauchen, sondern das wird eine richtig schöne Melange sein. Und dass man das eine vom anderen nicht erkennen kann. Wie gehst du vor, wenn du als Berater, du hast natürlich dann immer den großen Vorteil, die Dynamiken zu kennen und sie damit auch besser zu erkennen. Außerdem bist du nicht Teil des Systems, aber wie steuerst du dich, da noch zu sortieren, zu erkennen? Eine stoffliche Analyse, könnte man versagen, um ein Bild zu bleiben, zu machen.
Als Berater ist er aus meiner Sicht einer der Hauptversuchungen und Fehler, nun selber zu dem Gott zu werden, der alles retten möchte. Oder
ganz genau, der gut bezahlte
also dann
Gott.
Irgendwelche Patentrezepte und so und dann schauen und alle statt den Vorstand dann den Berater an. Ja, also das ist der größte Fehler, den man machen kann, nach dem Motto, ich habe das Rezept, wie man 2 Liter Wasser in den Maskrug bringt. Das Wichtige ist eigentlich etwas, was Berater nicht so gerne tun, meiner Beobachtung nach, weil sie denken, es würde den Kundenwünschen zuwiderlaufen. Ja, weil die Beratererwartung ist, man muss dem Kunden Lösungen bieten.
Sehr schnell vor allen Dingen. Schnelle, gute Lösungen.
Also, und man darf nicht einfach nur in der Problembeschreibung hängen bleiben. Und jetzt gibt es da viele Narrative, die herumgereicht werden und so. Mhm. Ja, aber jetzt bleiben wir bei meinem Kuchenbild. 12 Kinder. 11 Stück Kuchen. Was es dann braucht, damit der Stress zurückgeht, ist, dass es zumindest einen gibt, der sagt, ich verzichte auf den Kuchen. Mhm. Also in Organisationen nenne ich das gern Verliererkompetenz. Mhm. Ja, es braucht schlicht und ergreifend einen, der in den sauren Apfel beißt. Mhm. Oder in
für die Sache
oder den leeren Kuchenteller heute halt anschaut und sich mit einem Bonbon zufrieden gibt oder mit einem Apfel statt dem Kuchen. Ja.
Der könnte doch der Held sein oder die Heldin. Ja, also wenn ich jetzt mal bei dem Bild
und
bleibe.
Das beobachte ich dann schon auch in Organisationen, die da kompetent sind. Die
kompetent sind, genau.
Die auf der organisationsdynamischen Ebene kompetent sind. Wenn ich als Organisation 38 Jahre immer nur die Gewinner befördert habe, dann muss ich mich nicht wundern, dass die unter Stress nicht verlieren können, sondern sich lieber untereinander wechselseitig die Köpfe einschlagen, um weiter auf der Gewinnerseite zu sein. Aber das macht den Stress in der Organisation höher, weil wenn jetzt nur 11 Kuchenstücke da sind und dann die Kinder sich prügeln, wird das Fest auch nicht besser. Mhm. Und da, dass da die Führungskräfte, der Vorstand, die Geschäftsleitung oder jeder halt an der Stelle, wo er Führungsverantwortung hat, muss da umstellen in seinem, jetzt sage ich es mal, Belohnungskonzept.
Denken und System.
Also sagen, nein, jetzt sind die Leute gefragt, die kompetent verlieren können, nachgeben können, sagen können, nein, das passt mir nicht. Ich weiß, ich wäre gegrillt oder gelüncht bei meinen Leuten, aber der Headcount oder das Budget, das wir jetzt noch haben, das geht in die Produktion oder in den Vertrieb oder in die Entwicklung oder sowas. Auch wenn mich das wirklich was kosten wird, und so weiter und so fort.
Und an der Stelle ist es wieder Zeit, auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, die R&V Versicherung. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und das spürt man, wenn man das Unternehmen nur betritt, wenn man mit Menschen in den Austausch tritt, die dort beschäftigt sind. Denn Unternehmenskultur ist dort nicht nur etwas, was auf Kaffeetassen steht oder an Wänden steht, sondern wirklich gelebt wird. Aktuell sind knapp 17.000 Mitarbeitende beschäftigt bei der R&V Versicherung und aus Sicht des Unternehmens können das noch gerne ein paar mehr Menschen werden. Denn es sind einige Stellen vakant in dem Unternehmen, unter anderem auch noch ein paar Ausbildungsplätze. Also schaut euch gerne rum, wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer neuen oder einer ersten Arbeitsstelle seid. Und ja, was kann man sagen über R&V als Arbeitgeber? Da winken eine ganze Reihe an Rahmenbedingungen, die euch das Arbeiten bestimmt sehr angenehm gestalten. So habt ihr dort natürlich die Möglichkeit, flexibel auch von zu Hause zu arbeiten. Es gibt 14 Monatsgehälter und es gibt ein Jobticket, die Möglichkeit, Jobrad zu nutzen, ganz viele verschiedene Angebote zur persönlichen, beruflichen Weiterbildung, also rundum ein ganzer bunter Blumenstrauß. Wenn das spannend klingt für euch, schaut euch gerne um auf jobs.ruv.de. Der Hinweis steht auch nochmal in den Shownotes. Heute wünsche ich euch viel Erfolg und wer weiß, vielleicht seid ihr schon bald Mitarbeitender, Mitarbeitende der R&V. So, jetzt bleiben wir mal bei dem Fall. Nehmen wir ruhig mal die Analogie auf. Da ist hier der Peter, der sagt, ich bin der die 12, ja? Also ich dann nehme ich halt das Bonbon. Und das Bild ist ja stark oder die Metapher, denn du findest ja irgendeine Art der Kompensation, die vielleicht nicht adäquat ist, aber vielleicht auch in Aussicht stellt, dass er zum guten Gelingen beiträgt und damit auf anderer Ebene befördert wird, ja. Genau. Und genau das muss ja passieren. Also es kann ja nicht allein ausreichen, der Impuls zu sagen, wer tritt denn mal freiwillig hier zurück?
Genau. Drum ist der, ist gewissermaßen genau darauf dann das Augenmerk zu legen. Aber wenn du in einer normalen Organisation von Verliererkompetenz sprichst, Ja, und mir ist das schon passiert.
Kriegst dann, du keinen Applaus.
Dann sagen die alle, der Eidenschink hat einen an der Waffel. Ja? was soll denn das? Ja? Und das hängt damit zusammen, weil man die Dynamik von Organisationen unter Stress zu wenig begreift. Da kommt nämlich noch, es wird noch schlimmer. Es wird noch viel schlimmer.
Geht erst los, Leute, schnallt euch an.
Ja, weil unter Stress, wir hatten es ja über Rechthaberei ja, also, und über Klickenbildung. Und das dient ja in der Regel auch dazu, einen der zwangsläufigen Effekte von Stress zu vermeiden, nämlich Fehler.
Genau, danke. Ja, da sind wir. Also und da ist ja ein Missverständnis,
mehr
Klaus.
Fehler, als wenn ich schnell irgendwo hin muss, lasse ich mehr Zeug fallen, als wenn ich ganz gelassen irgendwie so.
Ja, und es gibt ja das Missverständnis, auch bei dieser Verliererkompetenz, so ein Wort, ja, fällt ja nicht auf neutralen Grund in den Ohren der Organisationsverantwortlichen. Die hören ja dann gleich sowas, will der uns etwa dazu verführen, dass wir das Fehlermachen incentivieren, weil man ja auch dieses ganze leidige Thema Fehlerkultur nach meinem Dafürhalten komplett missverstanden hat. Ja, das geht ja nicht um den Fehler an sich. Ja?
Nee. Also ich bin gerade in drei Organisationen, wo ich ein und denselben Satz gehört habe, ja, nee, in Bezug darauf. Ja. Und der Satz als Muster der jeweiligen Bereichsvorstände, ja, der Satz heißt, kein Fehler verlässt meinen Bereich.
Was?
Also das heißt, wow, die Ansage ist, wenn irgendwo ein Fehler passiert, dann dürfen auf gar keinen Fall, also jetzt bin ich in der Entwickler, dann darf auf gar keinen Fall der Einkauf oder die Produktion oder der Vertrieb oder der Controller das erfahren, sondern das wird ausschließlich sozusagen im
hier
eigenen
bearbeitet.
Bearbeitet. Und das wiederum ist total schädlich für die Stresskompetenz oder Krisenkompetenz der Organisation. Von daher braucht es nicht nur Verlierer, sondern es braucht auch Nestbeschmutzer. Mhm. Also es braucht Leute, die sagen, ja, blöd gelaufen, lieber Einkauf, aber da haben wir als Entwickler irgendwas einfach übersehen, wie kompliziert das Teil sein muss und wie teuer das wird, es zu beschaffen und wie lange das dauert und so weiter. Unser Fehler.
Hui, ja, das ist eine Menge, Klaus.
Ja, genau. Und wenn aber der Vorstand das nicht sagt, gewissermaßen, Leute, seid da so maximal offen und ihr kriegt nicht die Rübe ab, wenn ich erfahre, dass ihr anderswo in Gremien und so weiter zugegeben habt, dass das gewissermaßen auf unser Versäumnis zurückzuführen ist, dann werden die Kommunikationsprozesse, die diesen Fehler kaschieren, zunehmen, dann wird es noch länger dauern, bis eigentlich klar ist, was man zu tun hat und so weiter. Das heißt, die Organisation ist eh schon unter Stress und wird in der Stressbewältigung noch schlechter.
Das ist natürlich jetzt echt eine Schippe, die du für uns da lässt. Wie erleben das denn Organisationen? Und wir bleiben mal dabei, wenn du eben nicht dich darauf einlässt, auf dieses, ich sag mal, schmutzige Spiel, sofort eine Lösung aus dem Hut zu zaubern, wenn du erstmal die Dynamiken auseinanderblätterst, wie können die das annehmen? Weil ich meine, es geht nicht darum, ihnen nach dem Mund zu reden oder möglichst gefällig und passungs...
Aber das geht ja auch nicht um Annehmen. Ich sage halt dann in so einem Meeting, also ich bin da relativ, wie soll ich sagen...
Unabhängig, würde ich sagen.
Ja, unabhängig, aber ich bin da auch irgendwie nüchtern. Also ich sage, Leute, also passt auf, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder versuchen, da die eigene Haut zu retten oder ihr rettet die Haut aller und so. Und wenn ihr die eigene Haut retten wollt, dann wäre vermutlich überhaupt keine Haut mehr übrig sein am Ende. Ja, so. Drum machen wir jetzt hier eine Runde und zum Thema Nestbeschmutzung sagt mal jeder, was er selber oder sein Bereich oder sein Team in den letzten 6 Monaten dazu beigetragen hat, dass das Desaster so ist, wie wir sie jetzt vorfinden. Mhm. Also ich mache einfach eine Runde Nestbeschmutzung.
Mhm. Auch ja, unter dem Begriff.
Mit dem Begriff, ja, weil ich normalisiere, dass es nicht jetzt gute, geschmeidige Lösungen gibt, wo alles vor Selbstwert strotzen, wo man sich mag und liebt, und sondern das ist unrealistisch. Das ist auch da, der Kunde darf so Erwartungen haben, aber dann darf er keine Beratung suchen. Weil wenn ich die Erwartung habe, sozusagen, es geht beim Zahnarzt schmerzfrei ab, dann suche ich besser keinen Zahnarzt auf. Ja, und wenn ich als Organisation unter Stress, ich glaube, mehr die Berater haben damit Schwierigkeiten als die Vorgesetzten, ja. Weil, wenn man jetzt weiß, aha, es wird ein Sanierungsprojekt aufgesetzt, dann weiß man, das wird wehtun. Mhm. Es ist nicht zufällig, dass Sanierungsprojekte dann gern an BCG und McKinsey und Bain und so weiter ausgelagert werden, weil dann sind die Bösen, die ja, gewissermaßen das Nest beschmutzen. Sanierungskonzepte, wo die Leute in der Lage wären, selber zu sagen, ja, ich opfere das, also wo das intern läuft, ich habe gerade einen Kunden, wo man das versucht, das läuft prima, wenn klar ist, keiner kommt da ungeschoren raus. Und es ist wichtig, auch dem anderen zu sagen, dass er gerade versucht, da noch was zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Und das ist psychisch nicht nur anspruchsvoll auf der sozialen Ebene, ist gleich Nestbeschmutzung. Ja, also ich drohe es mir mit den Kollegen zu verscherzen, weil ich nicht tarne und täusche, sondern das ist auch sachlich schwierig, also auf der Inhaltsebene, weil was nötig ist unter Stress, ist, dass man Dinge sterben lassen kann. Mhm. Also, dass man Dinge, heilige Kühe schlachtet, dass man etwas, womit man identifiziert ist, was 20 Jahre super gut gelaufen ist und so weiter und so fort, wirklich aufgeben kann und sagen kann, okay, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten.
Es ist ja auch eine Entlastung, wenn man sich da an der Stelle, wie heißt es jetzt so schön, immer mal ehrlich auch macht. Ja, das kann ja eine sehr entlastende, befreiende Wirkung haben.
Ja, ein gutes Wort. Und sozusagen, also so eine Sterbelassen-Kultur. Also auch sowas kann man in der Vorstandssitzung machen. Sagen, so, jetzt machen wir wieder. Und es ist wichtig, dass das alle immer gleichzeitig machen und coram publico. Also jetzt stellt mal jeder seine heilige Kuh vor, die er bereit ist
zu opfern.
Zu opfern. So, und zwar alle. Was richtig schwer fällt und dass es eine heilige Kuh ist, merkt man am Gesichtsausdruck und an der Stimme, mit der die Leute das vortragen. Weil da werden natürlich Kühe dann ins Feld geschickt, die alle sind nur nicht heilig. Hm. Ja, also dann macht man da halt irgendwelche Pseudo-Zusagen und dergleichen mehr. Nein, es muss erkennbar sein, dass es wirklich wehtut. Dass es richtig wehtut. Hm. Und damit es eben nicht zu sehr Einzelne stresst, ist wichtig, dass wirklich alle geben. Mhm. Ja, und keiner eben da ja ungeschoren davon kommt, wie ich es gerade formuliert habe.
Jetzt überlege ich mir gerade, diese Dynamiken wirken ja generalisierend, ja, also die wirken ja nicht nur auf einer Ebene. Jetzt auch wieder vielleicht eine sehr Metafrage, aber trotzdem beschäftigt sie mich wirklich. Würdest du sagen, diese Dynamiken sind vor allen Dingen einwirkend auf Führungsebenen oder auf Mitarbeitenden ebenso? Würdest du da nochmal differenzieren?
Ich glaube, es ist schon unterschiedlich. Also auf der Führungsebene tendiert man dann eher zur Rechthaberei und auf der Mitarbeiterebene tendiert man zur Rettung durch die Götter oben. Mhm. Ja, oder durch Klickenbildung oder Feindbildaufbau. Ja, so irgendwie was habt ihr schon gehört, was heute wieder beschlossen wurde und so. Mhm. Ja, also da gibt's aber die meisten Menschen sind ja beides. Ja? Die sind sowohl Mitarbeiter wie Führungskräfte, oder viele jedenfalls. Ja? Und darum neigen sie dann auch zu beiden Instrumenten und Tools.
Also jetzt auch nochmal spannend, dass du die verschiedenen Dynamiken nochmal ein bisschen differenziert hast. Also auch so das, was würdest du sagen, sowas wie Lästern? Also ich meine, kein Büro ohne Lästern, aber wenn es in einem sehr großen Maß stattfindet, wenn sehr zynisch gesprochen wird.
Ja, oder richtige festgefügte Feindbilder entstehen, dann wird es zum Problem. Weil mit diesem ich konnte es gar nicht oft genug betonen, wie wichtig dieses Erwartungsmanagement ist. Weil eine der wichtigsten Erwartungen, die man ausbilden muss, um mit so Krisensituationen gut umzugehen, ist Freude an schlechten Nachrichten.
Du bringst hier aber auch Begriffe ins Spiel, klar. Also ja, Verlierer, Kompetenz, Freude an schlechten Nachrichten.
Und der, Der Begriff ist vom Carl Weick, das ist ein amerikanischer Organisationstheoretiker, das ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch, das heißt im Deutschen das unerwartete Managen. Mhm. Ja, und der hat zusammen mit einer Kollegin Kathleen Sutcliffe lange Jahre so High Reliability Organizations untersucht, also Organisationen, wo kleinste Fehler größte Auswirkungen haben. Ja, und der hat es damals untersucht, dass gewissermaßen die Gemeinsamkeit von Flugzeugträgern, Intensivstationen, Kernkraftwerken und so weiter ist, dass die Freude an schlechten Nachrichten kultivieren. Ja, also Tschernobyl, das ist ja gut untersucht, ist deshalb in die Luft gegangen, weil keiner die schlechte Nachricht überbringen wollte. Und die, die es gemacht haben, sind auf taube Ohren gestoßen nach dem Motto, das leite ich jetzt mal lieber nicht in die Zentrale weiter. So. Und als Führungskraft ist das, bin ich immer die am schlechtesten informierte Stelle in meinem Bereich, weil mir immer normalerweise geschöntes Teilwahrheiten und so weiter.
Das kommt auf die Perspektive an. Also wenn ich jetzt mal hierarchisch gesprochen von unten meine, dann hast du sicherlich recht. Jetzt würden aber auch wahrscheinlich viele Mitarbeitende protestieren, würden sagen, stimmt doch gar nicht. Die haben doch Zugang zu Informationen, zu denen wir gar nicht hinkommen.
Ja, beides stimmt. Beides stimmt. Gut, dass du das reinbringst. Ja, aber die alle brauchen Freude an schlechten Nachrichten. Weil das ist eine Erwartung, mit der konnte ich dann glücklich sein oder einigermaßen zufrieden jedenfalls. Weil dann kann ich sagen, na, heute waren die schlechten Nachrichten so nur halb schlecht.
Nicht ganz so schlecht.
Ja, ja, wir lachen darüber. Ich meine das aber nicht ironisch oder zynisch, sondern ja, ich denke da immer noch, Entschuldigung an meine Oma, die mir heute erzählt hat sozusagen, dass die normale Erwartung war, dass man trockenes Brot hat essen müssen, altes Brot. Ja. Und das gewissermaßen ist halt toll war, wenn man mal ein bisschen frischeres Brot gekriegt hat. Ja, also meine Oma hat noch den Spruch gelernt, altes Brot ist nicht hart. Kein Brot ist hart. Und wenn wir als Berater, und darum bin ich jetzt mit dem Thema auch gern da bei dir im Podcast, nicht dazu beitragen, gewissermaßen Erwartungen zu normalisieren, die nicht auf Überfluss, auf beste Bedingungen,
Milch und Honig,
sondern wir anfangen auch in diesem Land uns damit zu beschäftigen, uns mit dem Leben auszusöhnen und einzugrufen, wo eben mit Unzulänglichkeiten, mit zu wenig Ressourcen, mit zu wenig Zeit, mit zu wenig Menschen irgendetwas erarbeitet werden müssen, dann wird es mit der Wettbewerbsfähigkeit und mit der, für die Organisationen ist gleich Organisationsdynamik und mit meiner persönlichen Zufriedenheit als Psyche ist gleich Psychodynamik schlecht ausschauen.
Jetzt kommen, ich halte mal kurz dagegen provokant, jetzt kommt ja, natürlich bitte. Aber auch eine Strömung, die sagt, ja, Freude an schlechten Nachrichten, das ist doch genau das, was wir die ganze Zeit tun, uns schlechte Nachrichten erzählen. Wir brauchen doch Zuversicht, wir brauchen doch die Aussicht auf etwas Positives.
Ja, genau.
Wir müssen uns doch große Ziele setzen, wir dürfen uns doch nicht an dem harten oder gar kein Brot orientieren, sondern wir wollen doch einen ganzen Bäckerladen mit allem und das möglichst 24/7. So. Darfst du jetzt mal zu Stellung nehmen, lieber
ja,
Klaus?
Ja, weil das kann man sich schon wünschen. Das können die Menschen auch in ihr Nachtgebet mit einschließen. Dann wird es hoffentlich Realität. Aber ansonsten empfehle ich gewissermaßen, stolz darauf zu sein, wenn man mit reduzierten und anderen Erwartungen sich zufrieden fühlt.
Also das heißt aber auch, würdest du der Zuversicht dann in Abrede stellen oder würdest du sagen, nein, sie speist sich nur anders? Also du leitest sie quasi anders her.
Ah, das ist eine wunderbare Formulierung, die merke ich mir. Ja, also die woraus sich Zuversicht speist, ist einfach offen. Also das ist variabel. Da gibt es funktionale Äquivalente. Ja. Also Zuversicht, dass Menschen zuversichtlich sein wollen, ist ein wichtiges Bedürfnis. Da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Nur worauf sie gründet.
Und da könnte man ja, ich kann jetzt nicht so gut Dialekte nachmachen, aber die Kölner sagen, es hätte noch immer Jute jangen. Das ist ja auch eine zuversichtliche Perspektive, die vielleicht sogar von dem harten oder gar kein Brot kommt. So nach dem Motto, uns ist es gelungen in der Vergangenheit, trotz Unbillen und schlechter Nachrichten damit umzugehen und Kompetenz zu entwickeln. Also das könnte man ja so drauf schauen.
Genau, genau. Die Zuversicht, also man konnte schon ein bisschen präziser auch noch formulieren. Also in dem Moment, wo die Zeiten so sind, dass es darum geht, robust zu werden, also mich mit Gefahr, kompetent auf Gefahren, auf Krisen, auf Unerwartetes und so weiter zu reagieren, brauche ich andere Fähigkeiten, als wenn ich das Optimum verbessere, also oder eben optimiere und so weiter und so fort. Also und Gefahrenkompetenz, ich habe dazu mal einen Artikel geschrieben, die gefahrenkompetente Organisation zusammen mit dem Uli Merkes. Ja, zeichnet sich dadurch aus, dass ich mich auf meine Reaktion auf die Situation verlassen kann, also auf meine Antwortfähigkeit. Mhm. Also das ist nicht, dass ich vorher alles
das ankere als Ressource.
Als Ressource. Also im Prinzip ist der Beruf, von dem man Gefahrenkompetenz am meisten lernen kann, Bauer. Ja, also als Bauer muss ich so aufgestellt sein, dass ich rein körperlich schon mal, dass ich 24 Stunden Sandsäcke schaufeln kann, wenn mir der Deich auf die Felder, also das Wasser über den Deich auf die Felder laufen droht. Oder ich muss auch am Wochenende arbeiten, um das Heu noch rechtzeitig reinzubringen, weil am Montag der Regen kommt und so weiter und so fort. Also diese Art von Robustheit, Unbeeindruckbarkeit, nicht darauf angewiesen zu sein, dass sich alles gut anfühlt, eine bestimmte Unerschütterlichkeit, eine bestimmte Gelassenheit mit auch zu wissen, das Leben ist von Widerfährnissen, von Schicksalsschlägen irgendwie auch durchsetzt. Und sowas, das ist etwas, was ich, wenn ich jetzt heute einstellen würde und ich wüsste, die nächsten 10 Jahre wären sportlich in dieser Industrie, weil der Wettbewerb ein anderer geworden ist, weil und so weiter und so fort, dann würde ich Leute einstellen, die sich auch zutrauen, unter widrigsten Bedingungen noch einigermaßen zufrieden zu sein.
Mhm. Und den Kopf noch einigermaßen oben auf den Schultern zu haben. Jetzt kommt so ein Schlagwort für dich, weil wir können es ja nicht verhindern, wir zwei, dass die Menschen uns zuhören und sagen, jetzt hat der Klaus ganz toll benannt, was passiert in Organisationen. Du hast auch gesagt, ganz klar den Punkt gemacht, wir müssen an unserem Erwartungsmanagement arbeiten, an unserer Verliererkompetenz, die Freude an schlechten Nachrichten. Das sind ja mögliche Kompetenzen, damit umzugehen. Jetzt gibt's so ein Wort, wo wir sagen, naja, wenn wir nochmal an den Anfang des Wollknolls zurückgehen, da war ja das Wort Angst und Ohnmacht. Und da bringe ich jetzt mal einen Begriff, der wahnsinnig en vogue ist im Moment rein. Das ist die psychologische Sicherheit. Jetzt gibt's ja vielleicht Menschen, die sagen, da müssen wir ansetzen. Wir müssen den Menschen es einfach nur leichter machen, über ihre Ängste und Ohnmächte zu sprechen. Und dann passieren halt auch diese ganzen bekloppten Verwicklungen nicht, die wir hier aufgeführt haben.
Da sage ich mal jetzt ganz entschieden jein. Also jetzt halte ich erstmal, nehme ich erstmal den problematischen Teil dieses Narrativs. Mhm. Ja, eine psychologische Sicherheit, so wie sie jedenfalls häufig verstanden wird. Ich mache da mal einen Disclaimer dran. Mhm. Weckt ja die Erwartung gewissermaßen, dass ich Unbequemes, Schwieriges, Enttäuschungsträchtiges und so weiter und so fort sagen können
muss. Ungestraft,
ohne und dass alle dann mich anstrahlen, so wie du mich jetzt, mit großen braunen Augen und sagen, Mensch, Klaus, toll, dass du das jetzt mal offenbart hast. Also da kann ich meine Ekstase kaum zügeln. Ich weiß gar nicht, also ich werde jetzt mal 3 Nächte lang Kuchen backen und dir die alle mitbringen aus Dankbarkeit und so weiter und so fort. Das wird nicht passieren.
Das passiert nur auf LinkedIn, Klaus.
Also die Freude an schlechten Nachrichten hatte ich ja gerade genannt. Wenn ich die haben möchte, dann kriege ich die nicht dadurch, dass ich versuche, den Leuten die Ängste zu nehmen, sondern dass ich ihnen sage, Leute, ihr kommt hier in der Organisation nicht durch, ohne mutig zu sein. Mhm. Ja, weil Mut brauche ich dann, wenn ich mit Angst etwas tun muss.
Sonst mache ich es einfach.
So, genau. So, wenn ich den Mut nicht aufbringe, Ja, dann wäre ich abhängig vom Wohlwollen der anderen, weil dann brauche ich sozusagen den Mut nicht, weil die anderen mir das Risiko abnehmen, indem sie einfach mir Wohlwollen garantieren. Aber so ist die Welt nicht. Was ich jedenfalls als Einzelner in der Hand habe, ist, mutig zu werden. Daran kann ich arbeiten. Dass du froh bist, wenn ich dir eine schlechte Nachricht überbringe, daran kann ich nicht arbeiten. Daran musst du vielleicht, kannst du arbeiten. Aber wenn ich mich davon abhängig mache, dann wird es so sein, dass das, was mir Angst macht, aus der Kommunikation draußen bleibt.
Ja, wir haben ja über Incentives schon gesprochen und es könnte ja auch Incentives geben für mutig sein. Ja, also wenn ich erlebe, quasi eine, wie heißt es so schön unter Psychologen, korrigierende Erfahrung mache, dass es sich lohnt, mutig zu sein, wird das ja vielleicht als Beispiel Schule machen.
Genau. Und jetzt haben wir ja zu Angst einen korrespondierenden Begriff gefunden mit dem Mut. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt zur Ohnmacht auch noch einen korrespondierenden, das waren ja unsere zwei Ausgangspunkte im heutigen Gespräch, dann wäre der korrespondierende Begriff dazu aus meiner Sicht Demut.
Ah, nicht Macht, sondern Demut.
Nein, das Demut. Ist spannend. Demut heißt, ich bin einverstanden damit, dass ich nicht alles schaffen kann.
Das lassen wir mal kurz wirken, Klaus, oder? Weil ganz viele haben bestimmt, ich muss von der Ohnmacht in die Macht kommen.
Ja, und das ist ja nur eine Verstärkung der Ohnmacht.
Das musst du erklären.
Naja, wenn es die Macht nicht gibt, 2 Liter Wasser in den Maskrug zu füllen, dann kann ich mich nach der Macht sehnen, solange ich will. Ja, das wird nicht sein, sondern ich muss demütig werden. Und demütig heißt, ich kann nicht alles ins Werk setzen, ich kann nicht alles erreichen, was wünschenswert wäre.
Ich muss es anerkennen.
Und verweigere gewissermaßen diesen heroischen Anspruch, der dann möglicherweise auf mich projiziert wird, nach dem Motto, ja, jetzt hat doch die CDU gesagt, sie macht alles anderes, jetzt wechseln wir mal kurz in die Politik, als noch die schlimme Ampel. Ja, und mit dem einzigen Effekt, dass wir jetzt darüber informiert werden, wie die Neuen mit Ohnmacht umgehen. Und ihre Demut tarnen. Da kann man jetzt Studien betreiben, dass ein Scholz das anders macht als ein Merz. Also, verstehst du? Also, das ist, egal wer da an der vermeintlichen Macht ist, ob er mit dieser Macht gut umgeht, hängt an seiner Fähigkeit, auf Ohnmachtssituationen mit Demut zu reagieren und nicht mit Übermächtigkeit oder Allmacht. Ja, je mehr gewissermaßen Allmachtsversprechen im Raum sind, die Rente ist sicher, einen dämlicheren Spruch gibt's überhaupt nicht, keiner kennt die Zukunft, keiner kennt die künftige Arbeitslosigkeit, die künftigen und so weiter. Und es ist eigentlich so. Ja, und wenn man an Allmacht glaubt, dann muss man über den Atlantik schauen. Dann kann man sehen, was dann passiert. Oder man kann das auch in Europa lassen. Dann schaut man nach Ungarn oder sonst irgendwo hin. Ja, es gibt überall Figuren, die in der Mission Impossible mit Allmachtsversprechen agieren und dadurch natürlich Zulauf und Zuhörer und Wähler und so weiter finden. Oder in der Wirtschaft dann sagen, ja, der kann es und der verströmt Zuversicht. Na, er hat nur ein gutes Allmachtsnarrativ und ist, wenn es jetzt nicht gerade die Wiedergeburt Jesu ist, wird das mit einer Entfernung.
Mit dem Outcome. Da sind wir da mit dem, was du beschrieben hast als Realitätsverlust. Das ist Wishful Thinking und da haben wir die gut bezahlten Götter, an die wir glauben. Genau. Und das ist im besten Fall enttäuschend, im schlimmsten Fall zerstörerisch.
So kann man es gut zusammenfassen,
Machen wir zum Schluss unseres schönen Gesprächs, auch wenn ich gerne noch länger mit dir sprechen würde, aber wir wollen es doch übersichtlich für unsere Hörerinnen und Hörer halten. Würdest du sagen, das, was wir im Moment erleben, das ist eine neue Qualität an Krisenmanagement, was wir benötigen würden? Also ist es nicht eigentlich immer so, dass Organisationen in gewisser Weise einen Mangel verwalten? Entweder es ist halt die Wertschöpfung brummt, dann habe ich Ressourcenknappheit in Form von Personal und so weiter oder Aufträge schwanken. Im Moment ist es nicht, ist, dasselbe.
Ja, du hast recht, ja. Und trotzdem gibt es sowas wie Luxusprobleme und existenzielle Probleme. Und an der Stelle, und ob der Mangel jetzt in einem fehlenden Stück Kuchen liegt, würde ich jetzt mal in unserer Kultur als Luxusproblem ansehen. Mhm. Ja.
Aber generell, wenn du so die Zeitenlage aktuell einsortieren würdest.
Ja, würde ich sagen, dass sich da was verändert hat. Im Übrigen, es ist sozusagen, weil das ja jetzt gerade auch nochmal der Mensch durch die Presse geht, der Jimmy Kimmel, der amerikanische Late-Night-Talker, dem sie jetzt da abgesetzt haben, das ist, glaube ich, schon 10 Jahre her oder vielleicht 8, ich weiß nicht, wie lange der da schon im Geschäft ist, ja, der hat mal zu Halloween seiner Hörerschaft den Auftrag gegeben, die Eltern möchten doch bitte ein Video drehen am Morgen nach Halloween und ihre Kinder dabei filmen, wenn sie ihnen sagen, sorry dear, I was hungry last night and I ate up all your Halloween candies. Und das gibt's auf YouTube, kann man sich anschauen.
Das muss ich mir anschauen. Und
da kannst du eben sehen, wie Kinder, die eigentlich alles haben, vollkommen desolat darauf reagieren. Ja? Also nicht mit Primäraffekten wie sozusagen Enttäuschung oder Trauer oder sowas, sondern wütend werden und so weiter und so fort. Da kann man also Wohlstandsenttäuschung studieren. Ja, das ist wirklich eindrücklich und ein Stück erschreckend, weil ich denke schon, dass wir als Gesellschaft, wir als Organisationsmitglieder, wir als Psyche in diesen Welt in Summe lernen müssen, wieder uns zu reflektieren, über welche Ereignisse es wirklich schlimm ist, ja, wirklich schlimm, und welche einfach nur ein bisschen weniger vom Guten darstellen.
Mhm. So, das war aber so ein tolles Schlusswort. Auch wenn es vielleicht nicht auf der höchsten Note endet, unseres Gesprächs, nicht auf der zuversichtlichsten, aber ich glaube, das erwarten die Menschen auch nicht zwingend, wenn wir zwei reden, sondern die erwarten eine saubere Deklination dessen, was wir beobachten an Dynamiken. So sind wir eingestiegen, so sind wir ausgestiegen. Von daher, ich danke dir ganz herzlich, lieber Klaus. Es war wie immer eine helle Freude.
Ganz meinerseits, Jule. Danke dir fürs Gespräch.
Ja, nicht jede Folge von Good Work endet damit, dass ich euch eine ganze Reihe an tollen Lösungen präsentieren kann. Und wenn wir uns überlegen, in welchem Feld wir uns bewegen, in der Arbeitskultur, dann wird man auch ganz schnell zu dem Schluss kommen, dass genau das ja auch ein Irrweg ist, auf die goldene Lösung und schon ganz und gar nicht auf Best Practice zu hoffen. Und in dem Sinne ist natürlich die Herleitung, die Klaus Einsching heute gemacht hat, absolute Good Work-Manier. Ich mochte das wahnsinnig gern und war gern seine mentale Buchhalterin an der Seite und bin mit ihm die verschiedenen Effekte der Psychodynamiken in Organisationen, die unter Druck und Stress geraten, das festzuhalten und diese Rolle zu übernehmen. Also ich hoffe, ihr habt eine ganze Menge mitgenommen. Ich für meinen Teil, wie immer, natürlich total. Es kriegt wahrscheinlich, mal schauen, auch wieder den Aufkleber Essential, diese Folge. Und bis dahin freue ich mich einfach. Ihr wisst schon, ihr macht kleines Sternchen bei Good Work, bei Apple, bei Spotify und schaltet nächste Woche wieder ein. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Good Work.